Willkommen zur Sendereihe Kreuzen quer durch Korea, heute mit Isuyan am Mikrofon. Heute wollen wir uns mit folgenden Themen beschäftigen. Der Schwarzschnabelstorch, auch orientalischer Weißstorch genannt, gilt als gefährdet. Sein weltweiter Bestand wird auf 2500 geschätzt. Im Winter des vergangenen Jahres wurden mehrere Exemplare von dieser Schreitvogelart an einem Fluss in der südkoreanischen Provinz Südcholla gesichtet. Die Zahl liegt nach einer Untersuchung bei 71. Umweltschützer haben kürzlich die Ufergebiete dieses Flusses von Abfällen gesäubert, um den Lebensraum des Schwarzschnabelstorchs aufrechtzuerhalten. Mehr dazu im ersten Beitrag. Im zweiten Teil hören Sie die Donnerstagsrubrik Toms Korea mit Thomas Kuklinski und Sebastian Ratzau. Im dritten Teil erfahren Sie, dass in Südkorea die Zahl der sogenannten Needs infolge der inmitten der Corona-Pandemie verschlechterten Beschäftigungslage stark angestiegen ist. Need bezeichnet die Gruppe jugendlicher und junger Erwachsener, die keine Schule besuchen, keiner Arbeit nachgehen und sich nicht in berufliche Ausbildung befinden. Wenn diese Zahl steigt, wird die Belastung der Elterngeneration größer und es fallen auch hohe soziale Kosten an. Daher sind dringend Maßnahmen dagegen erforderlich. Zuletzt berichten wir darüber, dass Gongbang genannte Lernvideos, bei denen sich die Macher selbst mehrere Stunden beim Lernen zeigen, in der Corona-Zeit erneut die Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Nach etwas Musik geht es gleich weiter. Gute Unterhaltung mit dem Lied You and I, gesungen von Ailey. Die Umweltschutzunion der Provinz Nordcholla hat am 21. März am Mangyang-Fluss in der Provinz eine Säuberungsaktion für den Schutz der Schwarzschnabelstörche durchgeführt. Durch diese Aktion, an der rund 50 Bürger teilnahmen, wurden die Abfälle, die im vergangenen Jahr von der Flut angeschwemmt und von Anglern weggeworfen wurden, fast vollständig eingesammelt. Die Teilnehmer gaben vor dem Beginn der Säuberungsaktion zu erkennen, dass der 22. März der Weltwassertag ist und dieser Tag dieses Jahr unter dem Motto stehe, die verschiedenen Werte des Wassers für Menschen und die Natur zu verstehen und das Wasser für die Zukunft gut aufrechtzuerhalten. Sie riefen dann die Regierung dazu auf, systematische Maßnahmen zum Schutz der Öko-Umwelt am Mangyang-Fluss für eine Koexistenz mit Schwarzschnabelstörchen auszuarbeiten. Der Schwarzschnabelstorch, auch orientalischer Weißstorch genannt, ist eine gefährdete asiatische Schreitvogelart. Sein Bestand wird weltweit auf rund 2500 geschätzt. Im Winter des vergangenen Jahres wurden diese Vögel am Mangyang-Fluss in der Provinz Nordcholla gesichtet. Der Mangyang-Fluss ist für seine große Artenvielfalt und eine schöne Landschaft mit Sandbänken, Furten und einem Deichwald bekannt. In der Nähe des Flusses gibt es auch historische und kulturelle Stätten, wie die beiden traditionsreichen buddhistischen Klöster Hwamsa und Songgwangsa. Die früher von den japanischen Kolonialherren für Lebensmittelausbeutung geschaffenen Bewässerungsanlagen versorgen immer noch die Getreidekammer in der Provinz Nordcholla mit Wasser. Der Deichwald entlang dieses Flusses mit 80.000 Bäumen von 108 Arten ist 52 Kilometer lang. Die Umweltschutzunion der Provinz Nordcholla hat im vergangenen Jahr die Gegenden am Fluss untersucht und konnte feststellen, dass an 28 Stellen bis zu 71 Schwarzschnabelstörche leben. Neben dieser Vogelart leben dort auch 19 vom Aussterben bedrohte seltene Vogelarten. Ein umweltfreundliches Flusssanierungsprojekt, bei dem zum Beispiel auf Ackerfläche nahe dem Fluss Armutsschilffelder angelegt wurden, hilft diesen wildlebenden Tieren, einen Lebens- und Zufluchtsraum zu finden. Das Problem ist, dass gegenwärtig viele Angler die Gegenden aufsuchen und Abfälle hinterlassen oder auf Schilffeldern Feuer machen. Auch die in der Monsunregenzeit an das Flussufer getriebenen Plastikabfälle gefährden den Lebensraum der Störche. Ein Mitglied der Umweltschutzunion sagt, die weiseste und grundlegendste Methode zur Entwicklung des Mangyongflusses zu Ökoressourcen der Zukunftsgeneration sei die Bestimmung des Gebiets zu einer Schutzzone. Wenn der Lebensraum der vom Aussterben bedrohten Vogelarten stabilisiert wird, würde das Flussgebiet mit viel Wasser, einer großen Flussbreite, Sandbänken und einem Ökopark entlang des Flusses ein Wahrzeichen der Provinz werden.
Toms Korea. Vor einiger Zeit führte uns ein Kollege nach einem gemeinsamen Essen in sein wegen Corona nur spärlich besuchtes Stammcafé. Zu unser aller Überraschung lagen dort seine Bücher, Taschen und 3 Laptops mitten auf einem Tisch. Hier hatte er mit anderen Kollegen an dem Tag gearbeitet und weil er ja nach dem Essen zurückkommen wollte, hatte er seine Sachen einfach liegen lassen. Knapp 2 Stunden lang lagen sie unbeaufsichtigt in einem öffentlichen Café herum, ohne dass er sich Sorgen machte oder sich auch nur beeilen wollte. Klar, die Betreiberin war eine Bekannte und hatte ein Auge auf die Sachen, aber Professionelle oder auch Gelegenheitsdiebe sind ja Meister der Ablenkung, während ein anderer die Wertgegenstände stibitzt. Eine solche Sorglosigkeit gegenüber Wertsachen wäre in fast jeder anderen Millionenstadt undenkbar, doch in Seoul kann man sie regelmäßig beobachten. Oder, Sebastian, hast du sowas auch schon mal gesehen oder selbst erlebt?
Ja, sowas habe ich auch häufig gesehen. Selbst ausprobiert habe ich es, glaube ich, noch nicht. Was mir zum Beispiel auffiel in der Zeit vor Corona, als ich öfter mal im Café war, dass die Leute ganz bedenkenlos ihr Handy zum Aufladen irgendwo in die Mitte des Cafés brachten. Da gibt es dann meistens so einen Platz, wo man die Handys aufladen kann und das ließen die da einfach mal liegen, gingen mal auf Toilette oder setzten sich irgendwo ganz in die andere Ecke des Raums und ließen das Handy einfach liegen. Also das, ja, das könnte ich mir jetzt so in Deutschland vielleicht nicht vorstellen. Und Laptops, das habe ich auch manchmal gesehen, dass jemand arbeitet und dann nochmal runtergeht, sich noch einen Kaffee holt oder auf Toilette und da passiert nichts.
Ja, oder das Handy wird auf den Tisch gelegt, um den Platz zu reservieren und dann wird erstmal an der Kasse bestellt, egal ob da jetzt eine Schlange ist oder nicht. Ich habe das auch bei meinen eigenen Kindern so erlebt. Die hatten das ja automatisch immer so gemacht, wenn ich mit ihnen unterwegs war. Und es war wirklich schwierig, es ihnen auszutreiben. Ich glaube, ich habe das nie richtig geschafft. Ich habe es ihnen immer erklärt. Aber so eine Gewöhnung kann man nicht einfach wegerklären.
Richtig, wobei ich denke, das Handy wird man wohl mittlerweile unbedingt mitnehmen müssen, denn das braucht man teilweise zum Bezahlen oder um die Bonuspunkte da abbuchen zu können. Aber man könnte auch das machen, wobei ich müsste auch sagen, man sollte es nicht übertreiben, also selbst in Seoul ein bisschen aufpassen muss man auch hier.
Hast du andererseits vielleicht auch schon mal negative Erfahrungen gemacht?
Ja, das war also teils negativ, teils positiv. Wir hatten also Sachen im Schnellzug vergessen, im KTX. Hatten das dann auch recht schnell bemerkt und meine Frau hat sofort dann angerufen. Da gibt es so eine entsprechende Nummer und die haben sofort dann nachgeforscht und haben dann die Sachen gefunden. Also mein Buch, mein deutschsprachiges Buch war noch da, aber ein also Mäppchen mit Füller und Stiften war verschwunden. War ein bisschen traurig, weil der Füller auch also den Namen meiner Tochter drauf aufgedruckt hatte. Und den hätte sie gerne wieder gehabt, aber das hat sich dann wohl doch noch jemand schnell eingesteckt.
Ja, es gibt natürlich auch solche negativen Beispiele. Also eine Kollegin, die hat uns ja mal erzählt, dass sie ja vor langer Zeit ihr Geldbeutel in der Telefonzelle hat liegen lassen und nach einigen Minuten zurückgekommen ist und da war er natürlich schon verschwunden. Gut, das ist jetzt auch keine große Überraschung vielleicht und schon einige Zeit her. Ein besonders bezeichnendes Erlebnis ist meinen Kindern mal passiert. Bei einer Reise im Ausland haben sie erlebt, dass das Hotelzimmer, in dem sie waren, da ging die Tür plötzlich auf. Jemand kam herein, der sie vorher schon mal beobachtet hatte und hat das Handy, das neben der Tür lag, einfach mitgenommen. Und meine Kinder waren so schockiert, weil sie das von zu Hause in Korea aus überhaupt nicht gewohnt wären. Natürlich kann sowas auch hier passieren, aber mit sowas hätten sie absolut nicht gerechnet.
Ganz genau, also Berichte über Taschendiebstahl, das ist eigentlich eher seltener, wobei man natürlich auch betonen muss, es gibt auch in Südkorea gibt es Diebstahl, meiner Frau ist es auch schon passiert, sie wurde auch schon mal überfallen, also solche Dinge passieren auch, aber wenn man es vielleicht mit anderen Ländern vergleicht, scheint es hier doch sicherer zu sein, ja.
Ja, ich finde zum Beispiel auch auffällig, in manchen Gebieten, wo viele Leute unterwegs sind, da sind auch viele Straßenhändler immer und sie haben sehr viele Sachen im Angebot. Manchmal ist ein Händler für zwei, drei Stände gleichzeitig zuständig, weil vielleicht jemand gerade, keine Ahnung, auf Toilette ist oder Essen holt oder so etwas. Anscheinend gibt es nicht das große Bedürfnis, dass die Waren wirklich die ganze Zeit durchgehend beobachtet werden und geschützt werden. Also es ist schon eine gewisse Lockerheit da, dass man sie sich ansehen kann, auch mal in die Hand nehmen kann und so, ohne dass man die ganze Zeit dabei beobachtet wird. Das finde ich schon sehr erstaunlich. Das gibt es auch in Regionen, wo sehr viele Touristen sind. Zum Beispiel in Itaewon habe ich das erlebt. Ja? Ein Straßenhändler, der hatte sehr viel Schmuck auf der Straße ausgelegt. Man hätte nur mal zugreifen müssen, aber anscheinend hat das niemand gemacht.
Das stimmt, ja, sowas sehe ich auch manchmal. Oder auch kleine Geschäfte, wenn die abends schließen, da wird dann einfach nur vorne eine Plane vorgespannt und eigentlich die Waren scheinen da drunter zu liegen. Da könnte man auch drunter greifen, aber auf die Idee scheint auch niemand zu kommen.
Ja, also das finde ich sehr gut, ja. Ich finde, ich bin immer sehr froh, wenn ich so etwas sehe. Es gibt natürlich ein gutes Gefühl. Aha, hier ist ja eine Gesellschaft, ja, wo man gut leben kann. Man kann Vertrauen zu anderen Leuten haben, wenn man zum Beispiel an der Tankstelle, da gibt es oft diesen Totalservice, man braucht gar nicht aussteigen, dann gibt man einfach seine Kreditkarte ab und irgendwann bekommt man die Rechnung zurück und man vertraut darauf, dass nichts mit der Karte passiert. Das ist sehr praktisch, allen Leuten hilft es ich finde es sehr gut, dass es dieses Vertrauen hier geben kann.
Das ist richtig. Vertrauen ist aber gut und Kontrolle ist noch besser. Also man muss trotzdem auch ein bisschen vorsichtig sein, aber im Großen und Ganzen fährt man mit Vertrauen hier sehr gut.
Ja, wir hoffen, dass Sie auch immer sehr viel Vertrauen haben und dass das immer berechtigt ist und sagen auf Wiederhören bis nächste Woche. Thomas Kuklinski-Reh.
Und Sebastian Ratzer, auf Wiederhören.
Als Folge der Corona-Pandemie hat sich die Beschäftigungslage verschlechtert. Es stellte sich heraus, dass in dieser Lage die Zahl der Menschen, die zur sogenannten NEET-Gruppe gehören, stark gestiegen ist. NEET, NEET, ist ein Akronym des Begriffs Not in Education, Employment or Training. Der Begriff bezeichnet die Gruppe Jugendlicher oder junger Erwachsener, die keine Schule besuchen, keiner Arbeit nachgehen und sich nicht in beruflicher Ausbildung befinden. Wenn die Zahl der jungen Arbeitslosen steigt, kann dies zu unerwünschten Nebenwirkungen führen, wie zum Beispiel, dass die Belastung für die Elterngeneration größer wird und hohe soziale Kosten anfallen. Daher gibt es den Hinweis darauf, dass dringend Maßnahmen dagegen ausgearbeitet werden müssen. Das Hyundai Wirtschaftsforschungsinstitut hat am 21. März einen Bericht über die aktuelle Lage der NEETs im Land veröffentlicht. Danach beträgt die Zahl der NEETs in Südkorea mit Stand vom vergangenen Jahr 436.000 und ist gegenüber dem Vorjahr um etwa 85.000 oder 24,2% gestiegen. Auch der Anteil der NEETs an der gesamten jungen Bevölkerung in der Altersgruppe zwischen 15 und 29 Jahren ist von etwa 2,8% im Jahr 2016 im vergangenen Jahr auf 4,9%, damit um 2,1 Prozentpunkte gestiegen. Der Bericht definiert die NEETs als junge, nicht erwerbstätige Menschen, die ledig sind und sich nicht in der beruflichen Ausbildung befinden und auch keine Hausarbeit machen sowie keine Kinder betreuen, also als Menschen, die sich einfach ausruhen. Nach Bildungsstand betrachtet ist die Zahl der NEETs mit Fachhochschulabschluss oder höher von 172.000 im Jahr 2016 im vergangenen Jahr auf 275.000, damit um 103.000 nach oben geklettert. Ihr Anteil an den gesamten NEETs ist auch von 59,6% im Jahr 2019 im vergangenen Jahr auf 63% gestiegen. Der Anteil der NEETs in Südkorea ist höher als der OECD-Durchschnitt. Die OECD stuft Jugendliche und junge Erwachsene, die weder in der Ausbildung noch auf der Jobsuche sind, in die Gruppe der NEETs ein. Danach beträgt der NEET-Anteil in Südkorea mit Stand von 2017 18,4% und ist höher als der OECD-Durchschnitt von 13,4%. Der Anteil 18,4% entspricht einer Anzahl von 1.708.000. Die Beschäftigungslage bei jungen Menschen verschlechtert sich auch dieses Jahr weiter. Nach dem vom Statistikamt kürzlich bekannt gegebenen Beschäftigungsbericht für Februar ist die Zahl der Beschäftigten in ihren 20ern gegenüber demselben Vorjahresmonat um 106.000 und die der Beschäftigten 30er um 238.000 geschrumpft. Im Bericht des Hyundai Wirtschaftsforschungsinstituts heißt, wenn die Zahl der jungen Arbeitslosen steigt und diese Lage langfristig andauert, könne dies zum Rückgang des Lebenseinkommens dieser Menschen führen, die finanzielle Belastung ihrer Elterngeneration verstärken, höhere soziale Kosten verursachen und auch die Quote des potenziellen Wachstums nach unten drücken. Daher seien Maßnahmen dagegen unbedingt erforderlich. Lernvideos koreanischer Art, die keine effektiven Lernmethoden erklären, sondern lediglich jemanden beim stundenlangen Lernen zeigen, ziehen wegen der Corona-Pandemie erneut die Aufmerksamkeit auf sich. Viele, die wegen der Pandemie Abstand zu anderen Menschen halten müssen und sich deshalb in den eigenen vier Wänden allein dem Lernen widmen müssen, statt in die Bibliothek zu gehen oder mit anderen zusammen zu lernen, wollen durch diese Videos ihr Konzentrationsvermögen erhöhen und auch ein Zusammengehörigkeitsgefühl spüren. Diese Kungbang genannten Videos sind vor 3-4 Jahren in Südkorea entstanden und hatten den Zweck, die Zuschauer zum Lernen zu animieren. Weil sie aus Südkorea kommen, wird dieser Trend im Ausland neben dem folglich in den USA geschaffenen Namen Study with Me mit dem originalen koreanischen Ausdruck Kungbang genannt. Kungbang ist die Abkürzung von Kungbu Bangsung und dieser Ausdruck lässt sich mit Lernsendung übersetzen. Merv, der sich im Masterstudiengang für internationale Beziehungen in Glasgow in Schottland befindet, hat im Juni des vergangenen Jahres mit Kungbang YouTube-Sendungen angefangen und gegenwärtig 190.000 Abonnenten. Seine Videos zeigen lediglich seine lernenden Hände auf dem Tisch an einem Fenster und dabei wird ihm aus rund 170 Ländern in der Welt zugeschaut. Die meisten Zuschauer gibt es in den USA, danach folgen die Türkei, Spanien, Südkorea und Deutschland. Die Klickzahl der einzelnen Videos liegt teilweise bei über 1,7 Millionen. In einem E-Mail-Interview mit der Tageszeitung Joseon Ilbo sagte Murph, er wisse, dass es die Südkoreaner sind, die mit Lernvideos entsprechenden Konzeptes angefangen haben. Er glaube, Studierende, die auch in der pandemischen Lage nach Kollegen suchen, die einander motivieren, scheinen an den Kungbang-Videos gefallen zu finden. Jamie, die in einem Hospital in New York in den USA als Assistenzärztin tätig ist, ist in Südkorea geboren. Sie hat 2017 als Medizinstudentin einen YouTube-Kanal für Kungbang eröffnet. Ihr Kanal wird von 320.000 Personen abonniert und die gesamte Klickzahl hat die Marke von 20 Millionen überschritten. Ihre Videos werden manchmal mit Hintergrundmusik untermalt und ab und zu tritt auch ihre Katze auf. Jamie spricht aber weder die Zuschauer an, noch isst sie vor der Kamera etwas, denn sie will die Zuschauer nicht stören. Sie wisse genau, wie groß der Lerneifer in Südkorea ist. Sie habe zwar nicht gewusst, dass der Ursprung der Lernsendungen Südkorea ist, es sei aber nicht überraschend, wenn man bedenkt, dass südkoreanische Schüler und Studierende sehr fleißig lernen. Zur großen Beliebtheit von Kungbang meinte sie, die junge Generation, die in einer anderen Weise als früher Zugehörigkeits- und Solidaritätsgefühl spüre, akzeptiere voll und ganz, im virtuellen Raum mit fremden Menschen bedeutende Beziehungen aufzunehmen. Der Online-Dienst Google Trends stellt Informationen darüber bereit, welche Suchbegriffe von Nutzern der Suchmaschine Google wie oft eingegeben wurden. Er bildet das Suchvolumen auf einer Skala von 0 bis 100 ab. Nach diesem Dienst ist das YouTube-Suchvolumen von Study With Me von 0 im März 2016 langsam angestiegen und hat im November 2019 mit 43 den Höhepunkt vor der Corona-Pandemie erreicht. Seitdem ist der Anstieg noch steiler geworden, sodass das Suchvolumen im vergangenen Jahr das Maximum von 100 erreichte und gegenwärtig 97 registriert. Die britische Zeitung The Guardian berichtete, dass Kung Bang in der Corona-Zeit rasant an Beliebtheit gewann. Die Lernvideos halfen Studierenden, die seit vielen Monaten digital in den eigenen vier Wänden studieren, das Gefühl zu haben, zusammenzulernen. Auch das in den USA ansässige auf Medien spezialisierte Medium Vice berichtete, in der Corona-Zeit sei das in Videos übermittelte Gefühl des Zusammenseins noch stärker geworden. Sie hörten die Sendung Kreuz und quer durch Korea mit dem Lied Glaswand, gesungen von Shin Hyung-won. Danke Ihnen fürs Zuhören und sage Tschüss, bis morgen.
Tabulio Heto 잡을 수가